Hey guys, this is Tony Khan. You're listening to the best podcast in the world, Reds.
Hi, my name is John Cena. You can't see me, but I know you can hear me on Reds.
Hey, Stone Cold Steve Austin here. Now it's time for a good old-fashioned beer bash. Life on Reds. And that's the bottom line, because Stone Cold said so.
Hi, Dennis. Hi, Nico. Here's the man, Becky Lynch. I'm so proud to be on the intro of my favorite podcast. Now let's rock.
Hey, Reds Universe. Here's your tribal chief, Roman Reigns. I just wanted to say,
acknowledge me!
Reds 786. Who killed Paul Herrmann? Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 786. Mein Name ist Dennis, ich habe einen eiskalten Spezi. Hier Spezi Zero, Paulaner Spezi Zero. Erzähle ich gleich dazu, wie ich dazu gekommen bin, denn es war ein fantastisches Angebot. Und mir zugeschaltet das zweitbeste Angebot, der Nico. Hallo Nico!
Hallo Dennis, hallo herzallerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder soweit. Ich nehme erstmal einen Schluck, Momentchen. Oh.
Ist das ein DJ Bobo Kaffee?
Oh, nein, nein. Letzte Woche habe ich ja das Wasser aus der Bille getrunken.
Da hast du mir aber auch im Nachgang noch geschrieben, da hätte der Bauch ein bisschen gegrummelt.
Ein bisschen gegrummelt, in der Tat. Heute wieder Wasser aus der Bille, war mir aber zu gesund. Und ich hatte Bock auf was mit Geschmack, deswegen hier Wasser aus der Bille.
Mit Korn.
Mit einer Magnesium-Vitamin-C-Tablette, ne? Um es ein bisschen ungesünder zu machen.
Was soll dein Körper denken? Ne? Du bist in der Geiselhaft oder?
Man weiß es nicht genau, ne? Man weiß es nicht, ne? Also überhaupt diese Brausetabletten ist ja so ein Ding, ne? Da ist ja wahrscheinlich immer so viel zu viel von allem drin. Trotzdem habe ich mir gerade mal so eine Tablette hier reingetan. Es stand auch schon unfassbar lange hier in der Küche in der Sonne. Also die klebten auch so ein bisschen aneinander. Mhm. Magnesium mit Vitamin E, Vitamin B-Komplex und Vitamin C. Also da merkst du richtig, da kommst du in Schwung.
Das meiste, das gibt's ja, ich kenne jetzt privat nicht so viele Leute, aber den einen oder anderen hört man ja auch mal, die ganz viel von diesen Nahrungsergänzungsmitteln auch nehmen. Und das, was heißt, soll nicht gut sein, aber oft ist es halt einfach Unsinn, weil der Körper es halt einfach gar nicht speichern kann. Ne? Also da muss man immer ein bisschen gucken. Also wenn ihr auch zu den Leuten gehört, die jeden Morgen sich irgendwelche Vitamintabletten reinschmeißen, einfacher ist wahrscheinlich einfach mal einen Apfel zu essen. Man sagt ja auch, an apple a day keeps the doctor away. Und
oder beiß doch mal in so eine ehrliche Paprika rein.
Oder weißt du, in so eine ehrliche Zwiebel.
Oder eine ehrliche Zwiebel, ja. Also es ist alles, mach das doch einfach mal.
Die Leute denken auch, glaube ich, viel zu viel über nach. Ne? So, ja. Ist das jetzt gesellschaftlich akzeptiert, wenn ich jetzt auch mal hier an der Bushaltestelle stehe und einfach mal wirklich jetzt aus der Tasche raushol und jetzt so richtig herzhaft in so eine Knoblauchknolle reinbeiße. Ey, ne? Was sagt mein Sitznachbar und sowas? Die Leute heutzutage machen sich viel zu viel Sorgen. Was denken die anderen?
Ja, du, also ich kann das, so ein Sack Zwiebeln, ne? Ich meine, wer da irgendwie, ist immer viel zu viel drin in so einem großen Sack Zwiebeln, deswegen kaufe ich ja meistens ja immer so diese Schalotten oder sowas, ne? So ein paar, so kleinere, ne? Wenn du so einen großen Sack Zwiebeln hast, da kann man auch mal, draußen einfach mal rein, kräftig reinbeißen, sich bis Energie raussaugen. Warum denn nicht? Da kannst du die Schale auch mitessen, da brauchst du nicht schälen, da weinst du ja auch nicht, ne? Man heult ja, ne? Während man die Zwiebeln hackt, dann heult man ja manchmal auch so ein bisschen. Ne? Deswegen einfach mal so im Ganzen essen, dann kommt's auch gar nicht zu diesem Tränenfluss.
Habe ich jetzt einen Trick gesehen auf Instagram, so eine neue App, weiß ich, ob die jeder schon kennt, aber da war so ein Trick, da hat auch einer von diesen TV-Köchen hat Zwiebeln geschnitten und der hat einen Trick gezeigt, der hat so ein Ceva Tuch, so ein Küchentuch, nass gemacht und hat das so 5 Zentimeter neben die Zwiebel gelegt, die er geschnitten hat. Und dann hat er nämlich gesagt, dann würde man nicht weinen, weil das ist ja Gas oder was, ne, aus diesen Zwiebeln, was einen zum Weinen bringt, das würde sich immer den nächsten nassen Punkt quasi suchen. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Oh, demnächst.
Wäre vielleicht mal für einen Tipp Dings. Ich kaufe ja eigentlich immer dieses Dreier-Set Gemüsezwiebeln. Weißt du warum?
Damit du, nein.
Weil eine Gemüsezwiebel ist immer eine gute Mahlzeit, ne? Also wenn ich irgendwas mit Zwiebeln mache, eine Gemüsezwiebel ist eigentlich immer genau die richtige Menge. Und ich hasse es auch, diese Netze. Es gibt ja Zwiebeln nur in diesen 10-Kilo-Netzen. Und wir hatten das jetzt, wir kamen ja letztens aus dem Urlaub wieder Und meine Mama hat hier Katzenzitter gemacht. Dann komme ich in die Küche nicht. Was hat meine Mama denn vorgehabt? Da war halt von so einem 10 Kilo Netz Zwiebeln, waren halt noch 9,999 Kilo da. Und habe ich erstmal geschrieben. Ich sag, was hattest du denn genau vor? Was wolltest du denn machen? Ach so, nee, ist von Nicole. Und ich so, ja, was hatte Nicole denn vor? Und ich habe sie noch nicht ganz aufgebraucht. Es sind noch welche da. Natürlich hat man mittlerweile so die natürliche Selektion. Also nur noch jede zweite ist überhaupt gut. Aber Zwiebeln immer gut. Immer aber wenn, gut. Ich nehme eigentlich immer die Gemüsezwiebeln.
Ich glaube auch unser guter Freund Paul Herrmann hat vor der Smackdown-Episode letzte Woche Freitag auch sich ein bisschen Zwiebeln in die Augen gerieben.
Der hat sich nass gemacht und neben die Zwiebel gelegt, während der Tribal Chief geschnitten hat. Ja.
Ich glaube, ne, der sah nämlich richtig schön mitgenommen aus. Angeblich hat er für dieses Segment mit dieser Bloodline letzte Woche, hat er wohl die Nacht zuvor nicht geschlafen, ne, um das ein bisschen besser zu verkaufen. Dramaturgisch, ja, hatte so einen leichten Drei-Tage-Bart und wurde dann ja auch von der Bloodline, nachdem er Solo Sikoa nicht anerkannt hat, niedergeschlagen und durch das Kommentatorenpult gepowerbombt. Ne? Unser Paul Heyman, der hat definitiv sich vorher ein paar Zwiebeln in die Augen gerieben.
Wenn es die Kategorie noch gäbe, Hörer des Monats, auf jeden Fall, oh, der bin spezi, Hörer des Monats, unser Paul Herrmann, werden wir gleich noch zukommen, werden heute natürlich auch ein bisschen über Forbidden Door sprechen. Wir werden ein bisschen über Money Bank sprechen, wir werden über All In sprechen. Ich wollte aber noch sagen, Paulana Spezi, ich bin ja großer Fan mittlerweile auch. Und unser Rewe hatte nämlich ein schönes Angebot. Ich glaube irgendwie 9,49 € für den Kasten. Also 20 × 0,5, 9,49 €. Da bin ich tatsächlich losgezogen mit meinem kleinen Wägelchen, hab da einen Kasten Paulana Spezi draufgepackt und teile mir das jetzt natürlich sehr zu sehr speziellen Anlässen ein. Und dann dachte ich mir, Nico, heute unsere gemeinsame Folge Reds, das, was kann es für einen schöneren Anlass geben?
Ja, ich beneide dich auch ein bisschen. Gestern war ich noch bei uns im Aldi-Supermarkt und da gibt's gerade auch die 12er-Packs Spezi für einen sehr angenehmen Preis. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich habe kein Paket mitgenommen. Deswegen keine Spezi hier im Hause. Und ich muss nachher nochmal los. Also da kriege ich echt Brand. Diese Vitamintablette, Leute, lasst es, ist auch geschmacklich. Ich glaube, das Künstlichste, was ich jemals getrunken habe.
Was heißt Magnesium, ist das?
Es ist Magnesium.
Magnesium nimmt man ja oft bei Krämpfen auch, nicht? Ich hatte das früher.
Ja, habe ich auch oft. Ja.
Du hast immer einen Krampf in der Kehle wahrscheinlich, wenn die so trocken ist. Ne?
Genau.
Meine Frau hat das häufiger in der Nachts dann. Das kommt natürlich immer nachts, ne, wenn man nicht damit rechnet, irgendwie in der Wade oder sowas. Ganz, ganz fies. Und dann sagt man auch immer, nimm mal Magnesium-Tabletten. Und ich glaube aber auch, diese ganzen Tablettenröhrchen, ich bin mir nicht sicher, wie viel ich davon jemals leer gemacht habe oder ob ich die nicht meistens zu 98% gekauft habe und dann so maximal bis zur Hälfte aufgebraucht habe und dann waren die irgendwann so oll, dass ich gesagt habe, so, ist bestimmt jetzt abgelaufen, ist giftig, schmeiß mal weg. Und dann natürlich 2 Wochen später, ich könnte da nochmal so Vitamintabletten kaufen. Ne? Also was die Pharmabranche da schon an mir verdient hat, na, ist nicht Wahnsinn, so viel, aber das waren, also 10 Euro waren es bestimmt.
Bei mir ist das ähnlich. Ich kam auch einmal, um das Thema Getränke abzuschließen, einmal auf den wahnwitzigen Gedanken, mir mal wieder diesen Krümmeltee zu holen, weißt du, den man so anrühren kann, dieses Granulat, Zitronengeschmack. Ne?
Reinhold also ist großer Fan davon.
Also größter Trash ja überhaupt. Es hat einfach so einfach nur Zucker pur. Und ich weiß nicht, warum, ich hatte so mega Bock drauf und habe mir das geholt und hatte irgendwie hier Glas mit Eis drin und voll viel von diesem Pulver. Und ich habe es halt einmal getrunken, ne? Und seitdem steht das irgendwie auch hier auf der Fensterbank in der Küche. Und es ist so zu einem Ball geworden, alles da drin. Ich schmeiße es aber auch nicht weg. Sollte ich vielleicht mal tun.
Eine Sache, warte, das kann ich direkt mal hier parallel, Krümeltee, genau. Kann man nämlich auch gut mit Alkohol machen.
Oh ja, gefährlich.
Krümeltee mit Wodka zum Beispiel. An sich ist natürlich dieser Krümeltee kompletter Quatsch, weil wenn du jetzt mal vorstellst, du machst Krümeltee, du würdest einfach klein häckseln quasi mit so einem Hackebeil, ne? Das ist ja also komplette Platzverschwendung. Auch diese riesen Plastikdosen, in denen das da immer daherkommt. Das ist ja eigentlich wie so ein kleines Tütchen Ahoi-Brause. Halt nur mit Luft und allem aufgepumpt auf halt so eine riesen Dose. Also an sich wenig Sinn. Aber ich habe tatsächlich häufiger schon gehört, dass man das gut mit Korn oder auch mit Wodka machen kann. Das ist, glaube ich, auf der einen oder anderen Azubi- oder Studentenfeier tatsächlich weit vorne.
Absolut. Ja, das ist natürlich auch super gefährlich. Ne? Also wenn du da richtig viel von dem Granulat reintust, dann schmeckst du den Alkohol halt null raus. Und das kann wahrscheinlich auch mal schief gehen. Also lass da am besten die Finger davon. Bleib bei Spezi und beim normalen Bier.
Ja, ganz genau. Damit gucken wir mal auf den AEW Pay-Per-View vom vergangenen Sonntag. In der Nacht von Sonntag auf Montag fand das Ganze statt. Forbidden Door und Nico, wir hatten ja ein bisschen Angst, ne? Letzte Woche drüber gesprochen, wann geht das Tippspiel online? Hab gesagt, könnte ich eigentlich jetzt auch schon online stellen. Da hast du gesagt, es war erst ein Pre-Show-Match. Das werden doch sicherlich 4. Und dann hatten wir kurz vorher, vor dem Event an sich nochmal geschrieben, irgendwie um die Tippabgabe ging. Und dann sage ich, naja, ich habe nicht nur 14 Matches getippt, ich habe sogar noch ein Bonus-Match, ich habe das 15. Match noch getippt, um eben ein bisschen im Tippspiel aufzuholen. Und dann gucke ich den Pay-Per-View und die Pre-Show. Da kam tatsächlich noch ein Bonus-Match dazu. Also es waren tatsächlich 15 Matches. Umso erfreuter war ich zumindest, als ich sah, Laufzeit, Pay-Per-View, 3 Stunden 59, 59 Minuten, also 3 Stunden 59 und 59 Sekunden, so rum, dass sie den Pay-Per-View tatsächlich unter 4 Stunden gehalten haben. Das hat mich gefreut.
Ja, definitiv. Also 4 Stunden ist so, geht gerade noch, muss ich sagen. Ja. Aber 5 Matches in der Kickoff-Show ist halt echt eine Ansage, ne? Gerade im Vergleich zu unseren WWE-Freunden, die ja 5 Matches auf einen gesamten Pay-Per-View.
Ich wollte es gerade sagen, der ein oder andere WWE-Fan wird wahrscheinlich nach der Kickoff-Show aufgestanden sein und dachte, ist jetzt vorbei, ne? Waren 5 Matches, ab geht's genau. Nach Hause, wo ist das Auto? Kommen wir noch weg, bevor der Stau losgeht, ne?
Vielleicht war das auch der Hintergrund, weswegen Tony Khan das gemacht hat. Er wollte einfach zeigen, pass mal auf, wir machen hier 5 in Anführungszeichen hochklassige Matches in der Kickoff-Show und unsere Maincard hat 10, nämlich einfach doppelt so viel wie ein WWE-Pay-Per-View, der in 3 Stunden abgehalten wird.
Wobei man ja auch sagen muss, die WWE-Pay-Per-Views kostet du in den USA, ich glaube 4,99 kostet Peacock, ne? Viele Leute haben das, wenn du, je nachdem, wo du deinen Handyvertrag hast und sowas, haben sogar Peacock umsonst. Das ist natürlich ein Unterschied zu, gerade auch in den USA, AEW-Pay-Per-Views, ich weiß nicht, $50, $55 kosten. Ne? Dementsprechend, das würden wahrscheinlich für 5 WWE-Matches auch die wenigsten zahlen, um es zu Hause zu gucken. Aber wenn es $5 kostet oder umsonst ist, dann kannst du es natürlich machen. Und wir gucken mal auf die Pre-Show. Das erste Match war Kyle Fletcher gegen Serpentico. Kyle Fletcher konnte sich hier durchsetzen. War kein Match, was im Tippspiel war. Das war das Bonus-Match. Und dann hatten wir das erste Match für das Tippspiel. 4-Way Tag Team Match. House of Black gegen Private Party, gegen Tomohiro Ishii, Kyle O'Reilly, Gabe Kidd und Roderick Strong. Und ich habe das ein oder andere Match, ich habe mich schon noch öfters mal erzählt, ich stelle mir immer einen Wecker, ne? Stelle mir immer einen Wecker, so kurz bevor die Tippabgabezeit durch ist. Also heißt, ich gebe immer einmal direkt die Tipps ab, wenn das Tippspiel online geht, damit ich was sicher habe, falls ich irgendwie vom E-Scooter angefahren wäre oder andersrum. Und dann stelle ich mir noch mal einen Wecker in Erinnerung, weil sonst vergesse ich's, und guck noch mal rein. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, mindestens 3 Matches dann eben noch mal umgetippt. Und unter anderem dieses Match, weil ich hatte ursprünglich, und ich weiß gar nicht warum, auf Private Party getippt. Und zwar aus dem Hintergrund, letztendlich wäre es ja komplett egal, wer hier gewinnt, aber mein Gedanke war, Private Party hat doch gerade diese Fehde mit dem Learning Tree. Was heißt Fehde? Aber ne, es gab dieses Segment. Und habe ich da Private Party erstmal eingeloggt. Und wo ich dann noch mal drüber nachdachte, dachte ich so, naja, aber der Learning Tree wollte ja Private Party quasi akquirieren, so nach dem Motto, das funktioniert ja immer nur, wenn die irgendwie verlieren und so weiter. Und da ich so, das macht ja jetzt keinen Sinn, wenn die jetzt hier gewinnen, sondern macht ja eigentlich Sinn, wenn die hier verlieren. Und dann kommt Chris Jericho und sagt so, schon wieder verloren, wollt ihr nicht hier in den Learning Tree kommen? Dann habe ich nochmal geguckt, ich denke so, wer könnte hier gewinnen? Ich denke, ach, wir haben doch unsere Freunde vom House of Black und die haben tatsächlich auch gewonnen.
Also so viele Gedanken habe ich mir definitiv nicht gemacht. In diesem Match, für mich war ganz klar, hier gewinnt House of
Black. Das ist ja auch dann nachher, wenn wir auf den Ausgang des Tippspiels gucken, wahrscheinlich das Problem gewesen beim Hentai.
Ja, der Learning Tree hat's mir versaut, muss man sagen, ja. Was hatten wir noch in der Kickoff-Show, in der Pre-Show sozusagen? Da gab es noch ein Tag-Team-Match zwischen Willow Nightingale, Tam Nakano. Die traten an gegen Chris Statlander und Momo Watanabe. Und da hat Willow Nightingale plus Tam Nakano gewonnen. Auch das haben wir wahrscheinlich alle richtig getippt. Dann wurde es spannend. 4. Pre-Show-Match, Owen Hart Cup, 1. Runde. Mariah May hat gegen Saraya gewonnen. Das haben wir uns ja erhofft, ja. Und dann gab es noch ein, was gab es denn da noch? Da gab es noch ein Six-Man-Tag-Team-Match, ne? Da
war Mystico und die Lucha Brothers gegen Los Ignoberables de Japón, Yota Tsui, Titan und Hiromu Takahashi. Und Mystico, ja, der ehemalige, wie hieß er bei der WWE? Sin Cara. Und das war natürlich klar, dass die sich hier durchsetzen werden. Und so kam es auch. Also 5 Matches schon in der Kickoff-Show. Die Kickoff-Show ging diesmal 90 Minuten. Davon war tatsächlich ein Großteil, waren hier Catch-Matches. Also man hat es natürlich genutzt. Ne? Am Anfang war die Halle noch relativ leer, klar, weil auch zeitgleich quasi die Türen erst geöffnet haben. Und das ist natürlich für die Catcher immer ein bisschen schade. Aber 5 Matches, da hat man auf jeden Fall schon mal gewusst, das ist ein guter Abend. Und Tony Khan hat auch gesagt, da ging es auch drum, warum macht er das hier? Und er sagt, ja, er möchte die Leute schon mal so ein bisschen anfixen. Ne? Und wenn du dann schon 5 gute Matches gesehen hast, dann sagst du natürlich vielleicht auch so, ach ja, komm, die anderen Matches werden ja noch geiler. Und im Nachgang auch gesagt, mit den Pay-Per-View-Order-Zahlen sehr zufrieden gewesen. Man ist wahrscheinlich knapp unter dem Ergebnis vom letzten Jahr, aber man hat ja eben auch nicht mehr diese großen internationalen Namen. Ne? Früher, wenn du wusstest, dann, oh, dann kommt Okada hier von New Japan und hat dieses Dream-Match mit jemandem aus AEW. Jetzt sind ja alle, die groß waren bei New Japan, sind hier jetzt bei AEW, außer vielleicht Zack Sabre, da kommen wir gleich noch zu. Erstes Match, Nico, des Abends war MJF gegen Hetchy Cerro. MJF hier in seiner Heimat, das Ganze fand ja in der UBS Arena in Long Island, auf Long Island statt, und erwartungsgemäß konnte MJF sich natürlich ja auch durchsetzen, knapp unter 10 Minuten, und hat aber ein bisschen hier den Arm auch verkauft.
Ja, also war ein ordentlicher Opener, hatte mir ein bisschen mehr erhofft da schon, muss ich sagen, aber gut, dieses Match hat jetzt auch nicht so eine große Storyline, das kam ja relativ plötzlich, war dennoch ein recht solides Opening-Match der Main-Card. Da war die Crowd noch relativ gut drauf, das nahm so ein bisschen ab, ne? Also ich fand,
lange Show, ne? Wenn du, sag mal, du bist ja spätestens eine Stunde, dann eine Stunde von der Pre-Show, dann sind es auch 5 Stunden halt, ne?
Ja, sicher, also da dachte ich auch, das ist wahrscheinlich einfach auch zu lang, ne? Also im Main-Event des Abends tauten sie wieder auf, aber es waren Matches bei, wo ich dachte, okay, ihr seid echt ziemlich still hier. Das fand ich ein bisschen schade bei manchen Matches.
Zweites Match, Matthew und Nicholas Jackson zusammen mit dem Rainmaker. Okada hatten es hier zu tun mit die Acclaimed und dem New Japan Pro Wrestling Präsidenten Tanahashi, und die beiden New Japan Catcher haben es hier auch dann am Ende unter sich ausgemacht. Es gab den Rainmaker von Okada gegen Tanahashi. Knappe 13 Minuten dauerte das Match und erwartungsgemäß konnten sich eben hier die Heels durchsetzen.
Tanahashi auch so steif wie Matt Hardy.
Oh Mann,
ey, so, ne? Also ja, war auch ein okayes Match, aber auch jetzt nicht so der ultimative Kracher, ne? Fand ich.
Ein sehr, sehr schönes Match folgte dann aber, Nico, denn wir hatten ein Erstrunden-Match im Owen Hart Cup der Männer. Bryan Danielson gegen Shingo Takagi, und das Match 20 Minuten, und das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen.
Absolut. Also das war, da fing der Pay-Per-View so für mich an. Ne? Da war ich so in Bann, wurde ich in den Bann gezogen. Ja, schön aufgebaut, dieses Match, also beziehungsweise das Match an sich hatte eine schöne Struktur, wurde immer spannender, und Bryan Danielson konnte sich am Ende tatsächlich durchsetzen.
Auf jeden Fall. Auch einer der Favoriten, ne? Wir werden gleich noch über Dynamite sprechen, aber Bryan Danielson im Finale, ist er schon mal dabei? Und dementsprechend hier noch einiges möglich für ihn. Vielleicht sogar eben das Titelmatch dann bei All In. Weiter ging's mit dem AEW-Damen-Titel. Toni Storm gegen Mina Shirakawa. Und da haben wir noch nicht gesagt, im Pre-Show-Match, als Mariah May ihr Owen Hart Erstrunden-Match bestritt, da war Toni Storm ihre Begleitung. Und das war auch ganz cool. Sie hatte so einen Jogginganzug an und sah auch bei den Haaren aus, als hätte sie noch hier ihre Lockenwickler drin und sowas. Also richtig cool gemacht. Schön, dass sie hier begleitet hat. Und bei dem Match, Nico, Mariah May beide jeweils begleitet im Entrance. Fand ich auch sehr schön.
War total gut, ne? Also da hat man sich natürlich gefragt, wird sie für eine der beiden genannten eingreifen? Was wird da passieren? Ne? Man hat es hier so gelöst. Toni Storm konnte sich durchsetzen in einem sehr ordentlichen, witzigen Match, und am Ende gab es dann ein Dreierküsschen. Ne? Also es wurde sich hier nicht zerstritten.
So stelle ich mir auch den Brautag mit Otterpol dir und mir vor.
Absolut. Schön war beim Otterich da in eine Brutzelbude, und danach gibt es das Küsschen. Ja. Mm. Triple Threat.
Guten Freunden gibt man ein Küsschen.
Ganz genau.
Genau, schönes Match, sehr, sehr gut gemacht. Ich finde ja auch das Entrance-Theme von Mina Shirakawa schon sehr, sehr gut. Ne? Wir hatten direkt gute Laune.
So ein bisschen was Spanisches von Marquez irgendwie.
Ja, es erinnert mich hier immer an Danza Kuduro oder so. Ist es Danza Kuduro?
Ja, das ist es.
Und schönes Match, gut gemacht. Und Mariah May, was nicht aufgegriffen wurde, bei Dynamite hatten wir ja noch gesehen, da gab es die Champagnerflaschen-Attacke ja, ne? War der aus Versehen. Bei der aus Versehen dann Mariah May getroffen wurde, statt Toni Storm. Das wurde hier nicht nochmal aufgegriffen. Es gab den Dreierkuss, und Mariah May ja auch immer noch in diesem Turnier dabei. Ne? Also sie könnte die neue Nummer 1 Herausforderin sein für Toni Storm, dann bei All in London. Und
bei Rampage findet ein Match statt.
Ganz genau, ihr Match ist bei Rampage gegen Hikaru Shida ist, müsste
ganz
sein.
Genau,
ne?
Ganz genau.
Nächstes Match war Zack Sabre Jr. gegen Freshly Squeezed Orange Cassidy. Und Orange Cassidy, der hat hier ein Match gezeigt auf technischem Level, was ich ihm so gar nicht mal unbedingt zugetraut hätte. Also wir wissen mittlerweile, dass der mehr kann, als nur die Hände in die Hosentasche stecken. Ich glaube, hatte der nicht sogar, der hat auch letztes Jahr bei Forbidden Door, hat er auch schon irgendwie so ein Match gehabt, wo ich dachte so, oh Heidewitzka, also richtig, richtig gut. Und letztendlich musste er sich natürlich aber hier geschlagen geben, Zack Sabre Jr., auch wohl einer der Favoriten, wie ich gehört habe, auf den G1-Sieg, ne, das prestigereichste Wrestling-Turnier, was es wohl so gibt, neben dem 16 Karat. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erzählt hatte, ich war ja damals, 2010, als der damalige Walter, jetzt Gunther, als der das 16 Karat gewonnen hat, da war ich ja tatsächlich sogar vor Ort.
Ich erinnere mich, ich meine, du hättest das schon mal angedeutet.
Ich glaube, ich hatte es dir privat schon mal erzählt.
Ja, genau.
Und das G1 steht jetzt auch demnächst an. Zack Sabre Jr. soll wohl einer der Favoriten da durchaus auch sein. Und da ist es ja auch so, ne, wer das G1 gewinnt, der darf dann bei Wrestle Kingdom, quasi der WrestleMania von New Japan, tatsächlich gegen den Champion antreten. Am 4. Januar ist es immer. Also nicht wie bei der WWE, das ist mal dann und dann, aber immer irgendwie an einem Samstag oder jetzt mittlerweile Samstag und Sonntag. Sondern in New Japan ist es halt immer am 4. Januar. Und das sollte später noch angekündigt werden. Es gibt jetzt auch ein Event für den 5. Januar. Lustigerweise hat meine Frau am Abend vor dem Pay-Per-View noch gesagt, so, ja, machen die das eigentlich auch mal in Japan jetzt? So Forbidden Door in Japan? Ich sag so, boah, würde wahrscheinlich wegen der Zeitverschiebung und sowas jetzt keinen Sinn machen, das als AEW Pay-Per-View so richtig zu machen. Und schwupps, beim Pay-Per-View wird angekündigt, Wrestling Dynasty wird dann eben am 5. Januar stattfinden, auch im Tokyo Dome und eben auch mit New Japan, mit CMLL, mit AEW, mit Ring of Honor, mit Stardom. Also quasi so ein Forbidden Door Pay-Per-View, aber eben in Japan und dann im Tokyo Dome. Also ich hoffe, sie kriegen die Bude da auch ordentlich voll und bin gespannt, welche Matches dann da tatsächlich auf der Karte landen werden.
Ja, bin ich auch total gespannt drauf. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, also alle sind dabei, ne? Alle großen Indie-Ligen, in Anführungszeichen, sind da am Stissel. Also das wird auf jeden Fall sehr cool. Zu dem Zack selber, Cassidy-Match, muss ich noch sagen, war super. Beide haben sich da nichts geschenkt und du hast es gerade schon angesprochen, auch Cassidy hat hier wirklich ganz tief in die Submission-Kiste gepackt und hat hier echt krasse Moves zum Besten gegeben. Musste sich dann aber geschlagen geben, ne? Gegen Zack Sabre Jr. Das ist ja der neue Man of Thousand Holes ja fast schon, ne? Damals war es Dean Malenko, aber was Zack Sabre hier immer wieder auspackt, ist ja beeindruckend, ne? Und auch die Finishing-Sequenz. Ich kann dir wie heißt dieser Submission-Move? Ich weiß es nicht. Er war einfach mega weird und habe ich noch nie so gesehen.
Ja, wie so eine Brezel hat er ihn eingedings. Wer den guten alten Asterix-Film kennt, den Film, wo Asterix und Obelix diese ganzen Aufgaben erledigen müssen.
Oh ja.
Und eine der Aufgaben, da müssen sie auch in so einem Kolosseum, müssen sie gegen so einen Judo, so einen kleinen Judo-Kämpfer müssen sie antreten. Und jetzt Spoiler, keine Chance natürlich gegen den Typen, aber dann sind sie halt, machen sie es mit Köpfchen und sagen zu ihm, ja, also pass mal auf, wie für den hypothetischen Fall, wir würden dich jetzt mal besiegen wollen, wie müssten wir das denn anstellen, ne? Und dann sagt er, ja, du müsst hier meinen Arm so einknoten und den einknoten und den einknoten und letztendlich hat er sich dann selbst besiegt und an das erinnerte mich tatsächlich dieses Match-Finish, weil Orange Cassidy, der war so eingeknotet, tatsächlich wie so eine doppelte Brezel, der konnte gar nichts mehr machen.
Das war schon krass, muss ich sagen. Also sehr, sehr cooles Match. Dann kam mein Lowlight hier, der Learning Tree, hat es zu tun gehabt. Six-Man-Tag-Match gegen Samoa Joe, Hook und Shibata. Da konnten sich die eben genannten durchsetzen. Und hier habe ich, warum auch immer, in meinem Tippspiel auf Chris Jericho und Konsorten getippt. Und ich dachte schon, ich will
gar. Warum hast du denn nicht die Tipps von deinem privaten Tippspiel einfach übernommen?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich war durch den Wind einfach. Ich war durch den Wind an diesem Tag. Und ich wollte auch einfach gar nicht, dass der Learning Tree gewinnt. Frage mich, warum tippt man sowas dann? Schade drum, das war das einzige Match, welches ich falsch getippt habe.
Spoiler. Damit gucken wir mal, was es sonst noch gab. Wir hatten das AEW TNT Title Match. Da ging es ja in einem Ladder Match um den vakanten Titel, denn unser Freund Adam Copeland, der hat sich ja nicht nur das Schienbein gebrochen bei seinem Sprung da vom Käfig, sondern er wurde mittlerweile auch von der All-In-Grafik genommen. Also da wird er wohl nicht dabei sein. Und dementsprechend musste natürlich hier der vakante Titel ausgecatcht werden. Jack Perry, der große Favorit. Wir hatten aber auch noch Takeshita, Mark Briscoe, Dante Martin, Leo Rush und El Fantasmo hier tatsächlich drin. Und hier steht in dem Bericht, naturgemäß ging in dem Match einiges an Mobiliar zu Bruch. Das kann ich nur unterstützen. Es ging eigentlich alles zu Bruch. Und da waren wieder Moves dabei, wo ich auch sage, das kann der Gesundheit nicht förderlich sein. Und wo ich immer ein bisschen zu zusammenzucke, du kannst jetzt so, wenn du so ein Body Slam auf so eine Leiter machst, das ist eigentlich ein ziemlich safer Move. Problematisch wird's immer dann, wenn du anfängst, mit Sachen zu werfen. Seien es Stühle zum Beispiel, weil dafür ist das menschliche Auge meistens nicht so gemacht. Ne? Du hast eh schon irgendwie Schweiß in den Augen und sowas. Und dann wirft jemand dreidimensional irgendein Gegenstand auf dich zu. Und du darfst ja auch als Catcher, es geht ja nicht darum, dass du musst es ja so verkaufen, dass du dich am besten tatsächlich einen Millimeter vorher dann da nicht triffst. Das geht immer schief. Und hier wurden, ich glaube tatsächlich auch, also mindestens Leitern wurden geworfen, wo ich dachte so, alter Falter. Ich glaube, es wurden auch Stühle geworfen. Es wurden auch Wrestler auf andere Wrestler geworfen. Also es wurde alles geworfen, was nicht bei drei auf dem dritten Ringseil war. Und da zog ich dann tatsächlich ein bisschen zusammen. Unter anderem
Leo Rush,
der hat sich auch verletzt. Ne?
Der musste aber auch einstecken, der kleine Mann.
Mann,
ey. Wäre wohl nicht so schlimm, die Verletzung hatte ich im Nachhinein gelesen. Eine schöne Aktion noch, die war wirklich Bilderbuchaktion. Takeshi hat, glaube ich.
Ja, die war toll.
Was eine Blue Thunder Bomb, aber ja. Auf jeden Fall mit El Fantasmo durch zwei aufgestellte Tische draußen.
Aber auch das ein relativ safer Move dann, ne?
Also, auf jeden Fall relativ safe, aber jetzt einfach auch genau perfekt durchgeführt. Ne? Er landete genau zwischen den beiden Tischen, also in der Mitte sozusagen, und beide gingen gleichmäßig zu Bruch. Es sah einfach mega cool aus. Oftmals hast du ja irgendeinen Move, da kippt der Tisch nur irgendwie doof um. Ne? Also das war wirklich ein Bilderbuch. Und Jack Perry konnte sich am Ende durchsetzen, ein bisschen abgestaubt. Also der hat gar nicht so viel gebracht im Vergleich zu den anderen Teilnehmern. Nichtsdestotrotz, er ist ja unser neuer AWTNT-Champ.
Ein Move noch, Takeshita lag draußen, glaube ich, auf einer Leiter. Mark Briscoe legte noch mal eine Leiter auf ihn drauf. Takeshita musste dann so tun, als wäre er so besoffen, dass er die Leiter auch noch weiterhin festgehalten hat. Und als dann Mark Briscoe den Move von drinnen auf dieses Leiter-Sandwich, Leiter-Takeshita-Leiter machte, ich dachte, safe, Takeshita, der hat sich irgendwie den Arm gebrochen oder sowas. Hat's auch gut verkauft, aber also wir haben mittlerweile ja ein Ladder-Match pro Woche. Da ist man natürlich auch ein bisschen abgestumpft. Und dieses Ladder-Match, so gut es war, so spektakulär es war, wird halt nicht mal irgendwie in die Top 50 Matches des Jahres oder sowas kommen. Ne? Und dafür sind mir die Risiken dann immer ein bisschen zu groß.
Ja, also es waren dann schon sehr, sehr riskante Dinge dabei. Und gerade bei dem angesprochenen Move, der Takeshita, er sah schon so leidend aus. Er wusste, was jetzt passiert, und er kniff schon die Augen zusammen. Also da ist zum Glück nichts passiert. Aber das war schon sehr beeindruckend.
Achtes Match, TBS-Title versus New Japan Strong Women's Title. Mercedes Moné gegen Stephanie Vakur, und das Ganze letztendlich knappe 17 Minuten Zeit gekriegt. Also Mercedes Moné kann auch und hat sich, glaube ich, hier auch ein bisschen bewiesen. Ne? Also den Ringrost, den hat sie hier langsam abgeschüttelt. Deswegen fand ich es auch ganz gut, dass man das jetzt irgendwie nicht in 6, 7, 8 Minuten abgefrühstückt hat, sondern dass man ihr tatsächlich jetzt auch die Zeit im Ring gibt, um einfach auch wieder da in die Form zu kommen. Und das war jetzt nicht mein Lieblingsmatch, aber erwartungsgemäß konnte sie sich hier durchsetzen mit einem Crossface, also ein Aufgabegriff, und wenig erwartend eben hier die Titelverteidigung. Was danach passierte, Nico, das war jetzt nicht zwingend erwartend.
Ja, da habe ich mich gefreut. Also Match hat mir auch ganz gut gefallen. Auch Mercedes Monets Kontrahentin hat hier gut abgeliefert. Hatte auch war recht freizügig angezogen, die gute. Aber was danach passierte, die Musik von Britt Baker ertönte. Und Britt Baker, unfassbar gut in Shape, stand auf der Entrance Ramp. Es gab einen Stare-Down. Und wir wissen, wo die Reise hinführt. Sie will natürlich ein Titelmatch haben. Und vielleicht werden wir das bei All In sehen. Britt Baker wieder am Start, war jetzt irgendwie fast ein Jahr nicht da, ne? 10, 11 Monate oder so. Endlich wieder da. Und das fand ich sehr überraschend und hab mich auch gefreut, ne? Also das ist dann, glaube ich, auch ein Match, was qualitativ, glaube ich, sehr hochwertig wird.
Auf jeden Fall. Und sie hat es auch bei Dynamite dann erzählt. Da hatten wir nämlich schon das erste Segment, das erste Aufeinandertreffen der beiden. Entschuldigung, da sagte sie dann auch, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Vergangenheit. Sie war verletzt, sagte aber eigentlich nichts, was sie so jetzt großartig außerhalb, also lange vom Ring abgehalten hätte. Und dann sagt sie, hat sie aber auf einmal, wurde ihr so ein bisschen schwindelig, sie konnte nicht richtig sehen, und ihr linker Arm, rechter Arm wurde taub, und dann auf einmal ihre komplette eine Körperhälfte, und sie konnte sich auch kein Wasser aufdrehen und sowas. Und dann ist sie ins Krankenhaus gefahren, die haben gesagt, ja, das passiert, wenn das Gehirn kurzzeitig ein bisschen zu wenig Blut kriegt. Das ist quasi so eine Vorstufe zum Schlaganfall. Und da sagt sie, oh, okay. Normalerweise hätte sie sich immer gesagt, so, ah komm, dir geht's gut, und das wäre der Moment gewesen, wo sie gesagt hat, oh, anscheinend geht's mir doch nicht gut. Dann hat sie Toni Khan angerufen und sagt so, ja, mir geht's nicht gut. Und Tony Khan hat gesagt, pass auf, alles Gute, sag Bescheid, wenn du wieder fit bist. Und sie sagt, na, damit kommen wir zur Gegenwart. Ich bin wieder fit, ich bin, hab die ärztliche Freigabe und damit kommen wir zur Zukunft. Mercedes Monet, du sagst von dir selber, du bist hier der CEO. Naja, hast du denn diese Liga hier mit aufgebaut? Hast du hier seit 10 Jahren im Wrestling-Business die letzten 10 Jahre durchgezogen und so weiter und so weiter? Und Mercedes Monet kam dann eben auch raus. Und ein schöner Spruch noch war noch, naja, du hast ja in dein Theme-Song, lässt du extra schon hier CEO immer einsprechen quasi, um die Fans da anzuleiten, das zu chanten. Aber die einzigen 3 Buchstaben, die hier auch ohne Musik gechantet werden in AEW, DMD. Und war jetzt nicht die heißeste Crowd dabei bei Dynamite, man war in Chicago, aber das war schon ganz gut. Und ein Match, auf das ich mich auf jeden Fall freue.
Unbedingt.
Neben wahrscheinlich Mercedes Monet gegen Becky Lynch, wahrscheinlich das größte Match, was AEW da aktuell machen kann. Mercedes Monet gegen Dr. Britt Baker.
Das sehe ich ganz genauso. Also da bin ich sehr gespannt und wir gehen einfach mal davon aus, dass wir das bei All In schon sehen werden.
Dann hatten wir noch Jon Moxley, der wollte seinen IWGP-Titel verteidigen gegen Tetsuya Naito. Das Match war ein kleiner Letdown irgendwie, ne? Jupp. Also das war,
ja, muss ich auch sagen,
war nix. Ich weiß auch nicht so richtig, ich weiß nicht, ob die haben ja auch, ich weiß nicht, ob die Chemie irgendwie nicht stimmte oder ob irgendwie, es kam mir so ein bisschen vor, als wäre Naito, das, ja, die Japaner mit ihrem Strong-Style, ne, muss man auch immer sagen, von den Japanern, deswegen ist, glaube ich, auch Okada, glaube ich, das ist das beste Leben, was er jemals hatte, muss halt da nur rausgehen, einmal Bitch sagen und dann ist er schon wieder in seinem Ferrari auf dem Weg nach Hause, während das in Japan ja doch ein bisschen anders ist. Unter einer Gehirnerschütterung gehst du da nicht vom Training nach Hause. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, Naito auch irgendwie natürlich nicht annähernd bei 100% und auch Jon Moxley, der hatte jetzt auch gerade erst wieder diese ganzen Deathmatches und sowas, ne? Also auch wieder ordentlich Blut verloren. Also irgendwas hat hier nicht so richtig mich mitgerissen. Die Crowd, du hast schon richtig gesagt, hatte natürlich dann auch so einen kleinen Durchhänger. Man wusste, das ist jetzt der Co-Main-Event. Man weiß eigentlich, naja, Naito wird das Ding hier wohl gewinnen und eigentlich haben alle drauf gewartet, dass es zum Main-Event kommt. Also eine Kombination aus ganz vielen Faktoren, glaube ich, hat dazu geführt, dass das Match jetzt nicht der Banger war.
Es war meiner Meinung nach einfach unspektakulär. Und jetzt, wo du es sagst, also die Chemie stimmte nicht zwischen den beiden. Ich fand, die Aktionen waren auch nicht mitreißend und es wirkte so, als weiß ich nicht, als wäre Naito auch noch ein bisschen müde.
Also, ja, so Jetlag oder was weiß
ja,
ich.
Ne? Ja, also wahrscheinlich ein Letdown. Was man aber sagen muss, Moxley hat hier nicht geblutet und es wurde überhaupt beim gesamten Pay-Per-View nicht geblutet, also zumindest auf der Maincard nicht. Erschreckend, ne? Wenn man da so an die letzten Pay-Per-Views denkt, da wurde immer sehr viel Blut verloren. Na gut, also dieses Match war so, so lala. Aber dann war es soweit, der Main-Event sollte
ich kommen. Ich habe gerade mal nachgeguckt bei unseren Freunden von Cage Match. Mhm. Da wird ja auch, jeder Pay-Per-View wird bewertet, die Leute können die Matches bewerten und Naito gegen Moxley hat hier eine Wertung von den Usern gekriegt von 4,28 auf der Skala bis 10 und ist damit das am schlechtest bewertetste Match der ganzen Maincard. Also wir haben hier noch das MJF-Match 5,71, der Elite hat 5,71 gekriegt und das Six-Man-Tag-Team-Match mit Hook und dem Learning Tree 5,36, also deutlich schlechter nochmal dahin und du hast schon gesagt, der Main-Event, der hat übrigens 9,2 von 10 bekommen.
Ja, der Main-Event, das war natürlich toll. Zwei absolute Koryphäen. Swerve Strickland hat hier seinen Titel verteidigt gegen Will Ospreay. Und das Match habe ich tatsächlich schon zweimal gesehen. Ich hatte es nämlich mit Patrick dann im Nachgang auch nochmal geschaut und war immer noch begeistert. Also klar, ich habe schon mal bessere Ospreay-Matches gesehen, aber das war schon richtig gut. Was für geile Sequenzen einfach dabei waren, ne? Also dieses war ja fast so, als wenn ich Street Fighter oder Tekken spiele, ne? Also hier gekontert, hier geblockt und das, ne? Also mega smoothe Aktionen, abwechslungsreich und auch ja recht spannend, als Don Callis mit seinem Schraubenschlüssel da auch noch aufkreuzte nach einem Referee-Bump. Aber Swerve konnte sich durchsetzen, ne? Man muss sagen, Ospreay wirklich oftmals noch ausgekickt, gerade am Ende des Matches, aber es hat dann nicht mehr gereicht, ne? Also seine erste Niederlage, 18-1 jetzt, glaube ich, ne, bei AEW.
Und wir hatten uns ja lange auch die letzten Wochen, Monate gefragt, so komische Storyline, ne? Also unsere Storyline, und da bleibe ich auch bei, das wäre auch die beste Storyline gewesen, Will Ospreay Richtung All-In zu pushen als Number One Contender, und da gewinnt er den Titel. Dann hätte man aber tatsächlich frühzeitiger gegen Swerve Strickland, das ist nicht so diese klassische Heel-Face-Dynamik, ne? Also das hätte man, ich hätte es anders gebuckt, aber ich hätte das hätte man halt schon im Januar oder im Dezember spätestens dann irgendwie anders machen müssen. Jetzt war zu hören, Will Ospreay hat sich dieses Match gewünscht, weil er eben das Gefühl hat und wahrscheinlich auch im Internet gelesen hat und im Podcast gehört hat, dass alle gesagt haben, so, ah, Swerve Strickland, das ist so ein Übergangs-Champion. Der ist nur ein Platzhalter. Will Ospreay gewinnt den Titel eh bei All-In und sowas. Und Will Ospreay soll wohl dann tatsächlich zu Tony Khan gegangen sein und gesagt haben, so, pass auf, gib mir mal bei Forbidden Door das Match gegen Swerve Strickland, weil wir wissen alle, der ist kein Übergangs-Champion. Ich will den jetzt overbringen und ich möchte gegen ihn das Match verlieren, dass einfach die Leute auch sehen, oh, wow, krass, Swerve Strickland, das ist hier unser Kerl, und danach schaut's ja auch aktuell aus, Nico, als ob eben Swerve Strickland den Titel noch eine Zeit lang halten wird auch.
Ja, absolut. Man hat hier natürlich die Chance ergriffen und so ein bisschen den Split Ospreay und Don Callis Family weiterhin ausgebaut. Bei Dynamite haben wir dann auch mitbekommen, dass Ospreay sich da erstmal jetzt ganz raushält, ne? Also die Family verlassen hat. Das wurde auch akzeptiert. Ich glaube, Don Callis sagte da noch zu ihm, du, aber musst mir dann irgendwann nochmal einen Gefallen tun. Ich komme nochmal auf dich zu. Aber man hat ihn da jetzt so ein bisschen separiert von dieser Don Callis-Geschichte.
Ganz genau. Mal gucken, inwieweit Don Callis das, er hat erst gesagt, so, ah, pass auf, gar kein Problem, ich lass dich hier aus dem Vertrag raus. Nico, du kennst das ja auch, wenn man so einen Manager-Vertrag auflöst. Oh, ja. Inwieweit ist das dann trotzdem noch mit Verpflichtung verbunden? Weil Don Callis hat ja hier gesagt, pass auf, ich tu dir einen Gefallen, ich lass dich aus dem Vertrag raus, aber Will Ospreay, ich sag's dir auch, wenn ich einen Gefallen einfordere, dann wirst du mir den auch tun. Wie ist das mit Stefan Otterpohl, der ja dein langjähriger Manager war? Ich weiß gar nicht, wie lange, also
sehr, sehr lang.
10 Jahre mindestens.
Jo, also
wir haben
10 Jahre.
Wir haben ja letztens nochmal hier, ich habe nochmal reingehört in, ach so, fuck, das wollten wir diese Woche, glaube ich, releasen, ne? Der König von Hamburg.
Ja,
Quiz.
Ja.
Vielleicht wissen wir es diese Woche nicht, vielleicht nächste Woche. Das Quiz ist echt kacke. Was aber daran lag, dass unser Freund Stefan Otterpohl damals, also müsst ihr euch voll in Konstellation vorstellen, unser Freund Padde, gerade schon genannt, ne, der Spinnenfänger von Borgfelde, der war quasi als Quizmaster, der war über Skype zugeschaltet, Nico und ich waren über Skype zugeschaltet und Stefan Otterpohl war über extern sein Handy zugeschaltet.
Festnetz wahrscheinlich.
Ganz genau, oder Festnetz. Ja. Dadurch hatte er natürlich immer ein bisschen Verzögerung und ein bisschen Delay, bisschen Lag, und immer wenn Patrick die Frage vorgelesen hat, war Nico halt immer direkt, und also ich glaube, zum einen Stefan hat es, glaube ich, akustisch schwer verstehen können, eben über diese Verbindung, und Nico war einfach auch dann viel zu schnell. Das heißt, und ich würde sagen, ich würde jetzt, und so gut natürlich, ich würde einfach jetzt an dieser Stelle schon mal die Einladung und auch die Herausforderung dementsprechend auslegen. Unser Freund Stefan Wittig. Boah, das wäre mal, stell dir mal vor, wir beide hätten ein Kind. Stefan Wittig, der war geil.
Patrick Otterpohl.
Patrick Wittig würde ich an dieser Stelle sehr gerne wieder einladen für die große Reds Weihnachtsgala als Quizmaster. Und dann müssen wir aber gucken, vielleicht können wir sogar, damit absolute Chancengleichheit ist, gucken, dass wir das, und das ist ja auch, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass wir 4 im Idealfall alle im gleichen Raum sind.
Das wäre natürlich absolut genial. Also da hätte ich Bock drauf.
Schön mit 1, 2 Feuerzangenbowlen, ne?
Oh yes, oh yes. Ja, also das gegen Jörg steht noch ein Quiz an, hier gegen Otterich steht ein Quiz an. Also ich battle mich mit jedem, ne? Ihr wisst das, ich ziehe da nicht den Schwanz ein. Bin mir ganz sicher, dass ich Otterpohl wieder schlage. Aber um auf den Otterich nochmal zurückzukommen, Managervertrag, der wurde aufgelöst.
Warum eigentlich?
Schwer zu sagen. Es wurde ihm zu viel mit mir wahrscheinlich. Er weiß es selber nicht. Im Nachhinein versucht er mir auch wieder einen neuen anzudrehen, immer wenn wir uns sehen. Er bettelt. Er bettelt beinahe schon. Ja. Und reicht mir die Hand, ne, die ich natürlich nicht schüttel. es fühlt sich ganz gut an, frei zu sein von Stefan Otterpohl. Und ich weiß nicht, Dennis, du bist.
Ähnliche Freiheit habe ich hier auch bei Will Ospreay, glaube ich, gesehen. Ja,
aber du bist selbst auch noch unter Vertrag, ne?
Bin unter Vertrag und ich kann nichts Schlechtes sagen. Also ich bin sehr zufrieden.
Na gut.
Es kommen hier regelmäßig Zahlungen, die hier eingehen. Letztens habe ich sogar einmal für 400 Euro Rubbellose gekriegt von seiner E-Mail-Adresse. Und von daher, ich kann mich nicht beschweren.
Okay, bei mir kam relativ wenig an. na gut, lieber Stefan, wenn du zuhörst, du bist hier mit herzlichst eingeladen. Die Weihnachtsgala.
Es gibt einen Top Feuerzangenbowle aufsetzen.
Es gibt eine Revenge für mich. Nee, für dich gibt's eine Revenge, vielleicht. Wäre geil, wenn das klappen würde.
Die Soundqualität damals war auch noch so unglaublich schlecht. Also Reds 250. Ja. Wir gucken mal. Also vielleicht releasen wir es. Wir releasen es mal im Vorgang, so irgendwie ein, zwei Wochen vor der Weihnachtsgala. Erinnert mich nochmal dran, König von St. Pauli. Aber das waren wirklich nicht faire Bedingungen. Da muss ich unseren Freund Stefan Otterpohl in Schutz nehmen. Also, Will Ospreay, der ist auch aus dem Managervertrag raus. Mal gucken, was sich da noch entwickelt. Wir wissen, das wird Richtung MJF natürlich gehen. Aber hier nochmal zum Main Event, Chris Strickland, Will Ospreay, fantastisches Match. Dann am Ende eben Don Callis mit dem Schraubenzieher, Will Ospreay, der dann doch ein bisschen gehadert hat, und das war hier dann sein Verderben. Swiss Strickland konnte sich durchsetzen, hat auch ordentlich ausgeteilt. Also der arme Will Ospreay, apropos Gehirnerschütterung, der hat sicherlich auch einen dicken Kopf gehabt den nächsten Tag. Aber Swiss Strickland verteidigt den Pay-Per-View, und ziemlich genau auf irgendwie 4 Sekunden vor der 4-Stunden-Marke geht man dann hier offline. Damit gucken wir mal, Nico, auf das Tippspiel. 46 Punkte waren zu holen und 4 Tipper haben auch 46 Punkte geholt, haben alles richtig getippt. Das war zum einen der Olic 22, Milan Miracle, nachdem
unglaublich
er den WWE-Pay-Per-View vergessen hat zu tippen, ja, meldet er sich hier mit einem großartigen Comeback zurück.
Gestern und noch mit ihm Bierchen getrunken.
Ich wollte sagen, ihr wart gestern Bierchen trinken.
Genau, auf seinen...
Ich hoffe, er hat ausgegeben nach diesem Tippspielerfolg.
Er hat tatsächlich ausgegeben. Oh. Er hat tatsächlich ausgegeben und war auch selber überrascht, dass er hier die volle Punktzahl geholt hat, weil er AEW gar nicht so sehr verfolgt. Ne? Also er liest dann auch mal die Berichte und hat er abgeliefert. Schönen Grüße nochmal, lieber Felix.
Auf jeden Fall. Punk Guy hat auch alle 46 Punkte geholt und ich habe alle Punkte geholt. Also tatsächlich die Matches, was habe ich denn noch umgetippt gehabt? Ich hatte noch ein, zwei Sachen ursprünglich anders. Learning Tree hatte ich zum Beispiel auch erst auf den Learning Tree auch gesetzt. Und dann dachte ich so, nee, macht eigentlich auch keinen Sinn, weil man will ja tendenziell Hook aufbauen für das Rückmatch für FTW und so weiter. Also glücklicherweise, dass er sich, eigentlich haben wir ja letzte Woche gesagt, ne, ändert nichts kurzfristig, das geht meistens schief. In dem Fall war es tatsächlich Glück. Damit gucken wir mal auf die Top 20. Die Top 20 werden angeführt von unserer Azubine der Mona mit 136 Punkten, punktgleich mit El Frank Reno und dem Smart Mart 137 Punkte. Haben der Unox und Burns is Good. El Nino hat 139 Punkte, haben Ken David und der Alex 140 Punkte, hat die New World Order 141 Punkte, hat Teki 1978, der alte Veteran, 2 Plätze runter. Shane Cooper dahingegen 5 Plätze hoch auf die 12 mit 142 Punkten, punktgleich mit dem Punk Guy, 144 Punkte für den Nick 316 und den Milan Miracle. Der Machtschädel 145 Punkte, 147 auf Platz 7. Der Nico, Platz gehalten, genau wie vor ihm. Der Kev 54, Kev 148 Punkte, hat der nämlich 150 Punkte, 4 Plätze runter. Was war da nur los? 36 Punkte nur geholt, 10 Punkte verschenkt. Der Saalentoni.
Wow.
Und da sieht man mal wieder, wie schnell sowas gehen kann. Gerade bei AEW. Durch diese schiere Anzahl an Matches, natürlich nochmal deutlich spannender als das WWE-Tippspiel, wenn es immer nur 5 Matches gibt und 4 Matches steht eigentlich eh schon vorher fest, wer gewinnt. Aber hier bei AEW viele Punkte, viele Matches und viel Bewegung. Platz 4, Manuel Moser, 152 Punkte gleich mit dem Timo Torben. Neuer Zweitplatzierter, 3 Plätze hoch bin ich mit 155 Punkten. Und vom 2. auf den 1. Platz hoch 158 Punkte, der Olic 22. Aber auch da ist natürlich bei weitem noch nicht alles durch. Nico, bei dir sind es aber auch, muss man jetzt sagen, 11 Punkte. Also du brauchst jetzt mal wieder...
Ich hatte eigentlich echt ein ganz gutes Gefühl, ne? Also als der Pay-Per-View vorbei war, dachte ich, okay, Alter, ich habe ein Match falsch getippt. Das muss doch gut sein. Also, und dann sah ich, okay, es gibt tatsächlich Menschen, die alles richtig getippt haben. Einer davon warst du, jetzt den Glückwunsch nochmal. Also nächstes Mal muss ich mich ranhalten. Ja. Wird knapp.
Ich guck gerade mal, wer am wenigsten Punkte geholt hat. Die wenigste Punktzahl war tatsächlich 20, was jemand.
Okay.
Was jemand geholt hat. Da war beim Flair-Fan und beim Evaldo 69, da ist noch ein bisschen, sag mal, hört ihr den Podcast hier nicht? Also, was ist los mit euch? Streckt euch ein bisschen an. Das war Forbidden Door. Wir haben schon ein bisschen was von Dynamite erzählt. Es gab das Britt Baker, es gab das Mercedes Monet-Segment. Es gab aber auch MJF, denn der war ein bedeutender Teil auch des Main Events. Will Ospreay hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass er seinen Titel, im Idealfall sogar seine Biden-Titel, hier bei der Show dann gegen Daniel Garcia verteidigen würde. Es wurde letztendlich nur eine Titelverteidigung des International Titles. Und MJF, der war hier auch zugegen, hatte Daniel Garcia gesagt, pass auf hier, ich stehe in deiner Rede. Ecke und wollte ihm dann auch den Diamond Ring, den er ja die letzten 4 Jahre jeweils gewonnen hat, hier anbieten, dass er ihn eben einsetzen kann gegen Will Ospreay. Daniel Garcia hat gehadert und hat dann gesagt, so nee, kann ich nicht machen. Und das war dann in dem Fall auch sein Todesurteil, denn im nächsten Moment kam Will Ospreay hier angeflogen mit dem Hidden Blade, hat ihn aber komplett den Kopf vom Körper gehauen. Und letztendlich war das dann die Niederlage für Daniel Garcia und es gab den Turn von MJF, denn erst hat er ihn hier so ein bisschen gefeiert und auch Daniel Garcia von den Fans feiern lassen und dann gab's den Cheapshot, dann gab's die Attacke, es gab einen blutigen Daniel Garcia und dann gab's noch den Tombstone, den Piledriver vom zweiten Ringseil mit Daniel Garcia, der geblutet hat, MJF weißes Oberteil an, auch komplett blutverschmiert. Also ich habe das Gefühl, Daniel Garcia, der wird's nicht mit Will Ospreay bei All In zu tun haben.
Auf keinen Fall. Der wird erstmal aus der Geschichte rausgeschrieben und MJF hier jetzt im Mittelpunkt als Heel natürlich. Und ja, finde ich ganz gut. Er hat jetzt die alte Form wieder erreicht. Mal sehen, wo jetzt hier die Reise hingeht. Ne, werden wir ihn gegen Ospreay zum Beispiel sehen bei All In. Sehr spannend. Ich natürlich ein großer MJF-Fan und so gefällt er mir. Aggressiv, bösartig, hinterhältig.
Ich bin von der MJF-Sache tatsächlich noch nicht überzeugt, weil die Fans lieben ihn natürlich, ne? Und ihn jetzt Heel zu turnen, klar, du kannst ihn nicht gegen Will Ospreay, weil MJF ist tatsächlich noch ein bisschen mehr over als Will Ospreay. Das heißt, wenn du Face gegen Face machst, dann würde Will Ospreay da so ein bisschen abstinken. Ihn jetzt aber auf Teufel komm raus, da irgendwie Heel zu turnen, ja, finde ich ein bisschen unglücklich.
Er wird ja trotzdem gefeiert. Also
Deswegen,
kannst du jetzt nicht, klar.
Ich glaube, da tun sie keinen Gefallen mit, ja. Vor allem Will Ospreay nicht.
Ja, mal gucken. Also ich glaube, er wird ja immer so ein. Ich meine, Stone Cold Steve Austin war ja auch egal, was er gemacht hat, wurde immer abgefeiert als Beispiel jetzt.
Was es sonst noch gab, es war die Wildcard, Hangman, Adam Page war das, war kein Geheimnis mehr. Es gab letzte Woche eine Vignette, die schon eingespielt wurde. Neues Theme Music hat er, um auch so ein bisschen hier den nachdenklichen Drinking Cowboy so ein bisschen wiederzuspiegeln, hat es mit Jeff Jarrett zu tun hier im Rundenmatch wird es jetzt im Halbfinale mit Switchblade Jay White zu tun haben und dann möglicherweise eben auch im Finale mit Bryan Danielson. Und wie gesagt, der Sieger, der trifft dann auf Swerve Strickland beim Pay-Per-View bei All In Ende August.
Seinen Freunden der Elite ist allerdings nicht so positiv gesonnen. Ne? Die haben ihn da zurück begrüßt.
Wollten ihn noch einladen für das Blood and Guts Match, ja?
Und er sagt, nö, ich bin raus, macht ihr mal euer Ding. Also er momentan zumindest kein Teil der Elite.
Ganz genau. Also mal gucken, in welche Richtung das noch geht. Blood and Guts am 24. Juli haben wir das ja noch. Und da werden aktuell noch Teilnehmer tatsächlich gesucht. Wir wissen, Elite und Okada auf der einen Seite, also die Young Bucks oder Okada auf der einen Seite wollten hier dann eben auch den Hangman noch akquirieren. Auf der anderen Seite wissen wir, Mark Briscoe ist, glaube ich, das erste Mitglied des Teams. Und genau, Jack Perry natürlich auch noch bei der Elite. Also die Young Bucks, Okada und Jack Perry, da brauchen sie noch einen fünften Mann. Und auf der anderen Seite Team AEW, Mark Briscoe. Also da ist noch ein bisschen Zeit hin. Mal gucken, ich hoffe, dass sie da tatsächlich eigentlich müsste es so ein AEW All-Star-Team sein. Ich habe jetzt so ein bisschen Sorge, dass sie hier tatsächlich irgendwie Mark Briscoe, Kyle O'Reilly die Claim und sowas. Ja. Das wäre Trash. Aber warten wir mal ab. Dann gucken wir natürlich, Nico, noch auf die WWE. Da gab es letzte Woche bei SmackDown ein Angle. Das hat, glaube ich, die ganze Welt, nicht nur den Madison Square Garden, wo die Show stattfand, erschüttern lassen. Denn du hast schon am Anfang angesprochen, unser Freund Solo Sikoa, der ja vorübergehende Tribal Chief, der wollte acknowledged werden von unserem Freund Paul Herrmann. Und das ist nicht ganz so in die Richtung gegangen, wie er sich's gewünscht hätte.
Paul Herrmann, er war kurz davor, ne? Er wollte Sikoa die wunderschöne Chili-Kette um den Hals hängen. Doch er entschied sich dagegen. Er hat gesagt, er ist nicht sein Tribal Chief. Er wird ihn nicht acknowledgen. Vorhin schon angesprochen, Paul Heyman sah ultimativ fertig aus, hat er richtig, richtig gut verkauft. Und dann gab's auf die Fresse, ne, sag ich dir. Paul Heyman am Ende durchs Kommentatorenpult gepowerbombt. Holy shit, also das Segment war echt krass. Und die Bloodline steht hier wirklich sehr, sehr, sieht sehr stark hier aus. Haben sie ja auch zu tun mit Cody Rhodes, Randy Orton und Kevin Owens beim kommenden Money in the Bank Pay-Per-View. Bin immer noch nicht so sicher, wie und wann man einen Roman Reigns zurückbringen wird. Vor dem SummerSlam, beim, nach dem SummerSlam. Ich weiß es gar nicht genau, ne? Wie viel Zeit man sich da noch lassen wird. Ne? Gemutmaßt ist ja Solo Sikoa gegen Cody Rhodes beim SummerSlam. Erstmal.
Ich denke, darauf wird es hinauslaufen. Das wirft natürlich auch schon, wir gucken gleich mal auf die Money in the Bank Card, denn das ist ja auch schon übermorgen, ne? In der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das heißt, ihr da draußen, ne, plant schon mal den Sonntagvormittag, wenn ihr nicht arbeiten müsst oder sonstige Verpflichtungen habt, plant euch schon mal. Schön, das hat meine Frau schon geschrieben. Ich sag, Schatz, der Pay-Per-View übrigens von Samstag auf Sonntag. Ich sag, machen wir uns Sonntag früh ein schönes Frühstück, gucken schön den Pay-Per-View dazu. Sind hier nur 5 Matches.
Und, oder aber, wenn ihr total verrückt seid, und Bock habt, das live zu gucken, hatte ich heute noch gelesen. ProSieben Max übertragt Money in the Bank in der Nacht von Samstag auf Sonntag for free. Ne? Also wenn ihr das Netz
kommt das denn?
Nicht habt, ich weiß es gar nicht. Hatte ich vorhin in der Headline hier irgendwo gesehen. Und ich meine, es ist sogar live. Kostenlos im Free-TV. Müsst ihr nochmal checken. Eigentlich ein ganz netter Zug. Ich werde es nicht machen. Ich werde es natürlich wie du am Sonntagmorgen gemütlich gucken.
Pro7.de schreibt, Money in the Bank 2024 Pro7 Max überträgt WWE-Event am 7. Juli kostenlos im Free-TV. Gucken, was sie hier schreiben. Bla 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 bla. Die Übertragung beginnt um 22 Uhr und endet gegen 2.25 Uhr.
Okay.
Pro7 überträgt die Show damit nur wenige Stunden nach der Live-Übertragung. Ah, okay.
Okay.
Also Sonntagabend werden sie das Ganze zeigen.
Also doch nicht live. Alles klar, gut. Dann ist es natürlich für uns zumindest irrelevant, denn der Sonntagmittag ist für uns hier natürlich schon gesetzt. Ne? Vollkommen klar, da freue ich mich drauf. Money in the Bank. 5 Matches stehen hier fest. Davon sind natürlich 2 Matches Money in the Bank Ladder Matches. Und zwar einmal die Herren. Jey Uso gegen Carmelo Hayes, gegen Andrade, gegen Chad Gable, gegen LA Knight und gegen Drew McIntyre. Drew McIntyre hat sich bei Money Night Raw in einem Qualifying Match nochmal durchgesetzt. Hier gegen wen war das? Gegen Sheamus und Ilya, glaube ich. Auf jeden Fall auch er ist Teil dieses Matches. Dann das Ladder Match der Damen. Io Sky gegen Chelsea Green, gegen Lyra Valkyria, gegen Tiffany Stratton, gegen Naomi, gegen Zoe Stark.
Damien Priest. Beim Herrenmatch.
Ja.
Es gibt ja 2 Möglichkeiten. Zum einen, Drew McIntyre klettert die Leiter hoch und dann hat CM Punk hier so eine Fernsteuerung in der Hand und der Koffer wird hochgezogen.
Ja, sowas kann ich mir auch vorstellen.
Oder die zweite Möglichkeit, Drew McIntyre gewinnt den Koffer. Und das hat er ja auch schon angekündigt, er will ihm am gleichen Abend eincashen und CM Punk versaut ihm zum zweiten Mal diesen Cash-In.
Alles möglich.
Ich denke, das sind die beiden Variationen und das ist eben auch das Schwierige. Das eine würde heißen, er gewinnt den Money in the Bank Koffer, das andere würde heißen, er gewinnt ihn nicht. Und würde im Umkehrschluss auch heißen, wenn ich tippe, Drew McIntyre gewinnt den Money in the Bank Koffer, dann müsste ich auch zeitgleich im Tippspiel einloggen, der Koffer wird am gleichen Abend eingecashed. Also fürs Tippspiel, nachdem wir gesagt haben vorhin, oh, bei der WWE, da kann man ja keine Punkte gut machen im Tippspiel, bei dem Tippspiel, da ist doch ein bisschen Varianz drin.
Ja, ja.
Jey Uso an sich, sonst der große Favorit natürlich auch bei den Damen, Tiffany Stratton zum Beispiel und du hast schon richtig gesagt, Damian Priest gegen Seth Rollins, das ist das Last-Chance-Match, da geht's um den World Heavyweight-Title, wenn nämlich Damian Priest gewinnt, dann darf Seth Rollins nie mehr wieder um den Titel antreten, solange Damian Priest Champion ist. Und wenn Seth Rollins gewinnt, dann muss Damian Priest den Judgment Day verlassen. Und im Judgment Day, Nico, Woche für Woche geht's ja richtig rund. Ich habe gesehen, hab's mir auf YouTube angesehen, Damian Priest, der hier gar nicht so von dieser Liv Morgan-Sache so angetan ist, obwohl die ja dem Judgment Day geholfen hat, die Tag-Team-Titel zu gewinnen. Liv Morgan, die da auch hier im Clubhouse, ich dachte nur, diese Aces and Aids haben so ein Clubhouse, aber auch der Judgment Day hat, glaube ich, das Clubhouse einfach übernommen, haben sie günstig hier bei eBay Kleinanzeigen geguckt, ne, Aces and Aids, komm, das nehmen wir. Aber da handeln wir noch ein bisschen, was letzte Preis. Und dann gab's noch, ne, wir hatten erst das Titelmatch, wir hatten Liv Morgan gegen Selina Vega, wir hatten später noch Dirty Dom gegen seinen Vater Rey Mysterio. Also wir hatten auch dann eine Szene, wo ein Dominic Mysterio doch sehr innig auf unserer guten Freundin Liv Morgan zu auch, niederkam.
Es wird auch hier Merchandise, ordentlich Geld gemacht in dieser Storyline. Neue Liv Morgan T-Shirts, müsst ihr mal googeln. Ja, Liv Morgan fühlt sich wohl im Judgment Day. Damon Priest findet das nicht so gut. Finn Balor und JD McDonagh hingegen finden das okay, ne? Weil du gerade schon richtig sagtest. Sie hat den beiden ja zum Tag-Team-Titelgewinn geholfen. Aber ja, was wird da? Irgendwann wird ein Finn Balor natürlich auch turnen gegen einen.
Ja, hat gesagt, du hast dich Damon verändert, Priest. Also zu Damon Priest. Du hast dich verändert, seit du Champion bist. Also auch da kriselt's und das finde ich eben viel über die WWE in den letzten Jahren gesagt, was nicht gut war, auch vollkommen zu Recht. Aber was sie aktuell eben mit der Bloodline bei SmackDown machen und eben auch mit dem Judgment Day, ne, mit der auch bald zurückkehrenden Rhea Ripley, Damon Priest, der zu Dominik sagt, und hast du mit Rhea Ripley gesprochen? Er so, ja, jetzt gut. Und dann sagt er so, ja, Bullshit, ich habe gerade mit ihr gesprochen. Sie ist ziemlich sauer und also ganz viele Sachen mit der dann bald zurückkehrenden Rhea Ripley, mit Liv Morgan, mit Damon Priest, über kurz oder lang wird der natürlich nicht mehr im Judgment Day sein und so weiter und so weiter. Also ganz viele kleine, schöne Entwicklungen, die es da aktuell hat.
Sehe ich ganz genauso. Also das macht definitiv Spaß. Und hier auch mal ein Tippspiel, was ein bisschen anspruchsvoller ist. Viertes Match auf der Card ist Sami Zayn. Der verteidigt nämlich seinen IC-Titel oder möchte ihn verteidigen gegen Bron Breakker. Auch gar nicht mal so einfach zu tippen, ne? Also Bron Breakker, der hier wirklich sehr, sehr stark dargestellt wurde die letzten Wochen, bekommt hier die Chance auf sein erstes Gold im Main-Roster. Gibt man ihm das jetzt schon oder kann sich Sami Zayn da eventuell irgendwie durchsetzen? Also auch da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Klingt auf jeden Fall spannend. Fünftes Match, vorhin schon angesprochen, die Bloodline, die wird es zu tun haben mit Cody Rhodes, Randy Orton und Kevin Owens. Ich weiß noch nicht, ob schon feststeht, wer der Bloodline, welche Mitglieder an diesem Six-Man-Tag teilnehmen.
Noch nicht,
glaube ich. Ne? Vielleicht hält sich ein Solo ja auch da raus und wir haben hier Tama Tonga, Tonga Loa und Jacob Fatu. Also ich will unbedingt Jacob Fatu hier kämpfen sehen und ich hätte auch Bock mal auf so ein Single-Match Jacob Fatu gegen Kevin Owens zum Beispiel. Ne? Das ist, glaube ich, könnte ich mir auch sehr geil vorstellen. Wenn ihr Jacob Fatu noch nicht kennt, dann guckt euch mal ein paar Videos zu ihm an. Also der ist schon ein bisschen stiffer als ein Solo Sikoa zum Beispiel.
Ja. Also durchaus Spannung gegeben hier bei Money in the Bank. Und bei Money in the Bank, Nico, muss ich immer zurückdenken an diesen Money in the Bank Pay-Per-View, der im WWE Headquarter stattfand.
Oh yeah.
Ist da nicht Rey Mysterio oben vom Dach geflogen und dann ging es immer doch wieder relativ schnell, relativ gut?
Ja. Ich meine, Otis hat da gewonnen bei den Herren.
Das war auch nicht so die Erfolgsstory.
Leider nicht. Übrigens, Dennis, ganz kurz, wenn ihr noch immer nicht genug habt vom Catch, ne, auch NXT hat ein Pay-Per-View am Wochenende. In der Nacht von Sonntag auf Montag NXT Heatwave. Auch da sind 5 Matches auf der Maincard. Ganz kurz gehen wir da durch. Nathan Frazier und Axiom verteidigen ihre Tag-Team-Titel gegen die Chase University. Keani Jordan verteidigt ihren neuen North American Championship-Belt gegen Sol Ruka. Oberfemi gegen Wes Lee. Da geht es um den North American Title der Herren. Auch hier eine Stipulation. Sollte Oberfemi gewinnen, wird Wes Lee hier nicht nochmal eine Chance auf den Titel bekommen. Solange Oberfemi der Champ ist. Roxanne Perez verteidigt ihren Titel gegen Lola Weiss und ein Fatal Four-Way Match wird der Main Event sein. Trick Williams verteidigt seinen Titel gegen Javon Evans, Ethan Page und Sean Spears in der Nacht von Sonntag auf Montag und das fließt noch in meine NXT-Prise rein. Ich werde das am Montag schauen und dann ist es auch bald soweit, Dennis. Die Prise wird hier demnächst in den nächsten Wochen gehalten werden, hier live in der Sendung.
Warum haben wir Ethan Page und vor allen Dingen, warum haben wir Sean Spears im NXT Main Event? Also NXT hat viel richtig gemacht in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, ausgezeichnete Einschaltquoten auch erreicht. Aber mittlerweile kommt es mir so ein bisschen vor wie zu den, und gute Überleitung, in alten WCW-Zeiten, wo jeder hier so ein bisschen seine Freunde gepusht hat und auf einmal tauchen hier diese ganzen Freunde von Cody Rhodes auf. Was soll ein Sean Spears bei NXT? Da hat man doch eigentlich einen relativ klaren Cut gemacht vor einiger Zeit und hat gesagt, wir wollen diese Indie-Catcher nicht mehr, wir wollen lieber diese Athleten vom College, die halt schon schnell laufen können oder besonders stark sind oder besonders athletisch sind. Und denen bringen wir 5 Catch-Moves bei. Das hat bei John Cena auch gereicht. Und das wären unsere neuen Superstars. Und jetzt setzt du denen auf einmal hier so einen Sean Spears vor die Nase. Also ich wäre richtig pisst.
Aber er ist ja schon jetzt länger bei NXT. Ne? Das ist ja jetzt nicht überraschend.
Ja, aber was soll denn im Main-Event? Sean Spears? Also ich siehst doch, bei NXT catchen jetzt nur noch die Leute, die potenziell auch in einem WrestleMania-Main-Event dann irgendwann mal sein sollen. Sean Spears? Den will ich nicht mal bei Monday Night Raw sehen. Den will ich nicht mal bei Velocity sehen.
Ich finde es hier in diesem Fall nicht ganz so schlimm, wenn Trick Williams sich hier auch beweist in diesem Fatal Four-Way Match, auch gegen relativ bekannte Namen, abgesehen von diesem recht jungen Javon Evans, heißt er, glaube ich, erst 20 Jahre, sehr athletisch, Techniker. Ethan Page hatte seine Chance, ja. Vom Booking finde ich das noch in Ordnung. Also sollte sich Trick Williams hier durchsetzen, ja, warum nicht, warum nicht? Also die werden, ein John Spears wird hier nicht gewinnen, der wird auch niemals den NXT-Title halten. Bin ich sehr sicher.
Dein Wort in Gottes Ohren. Damit haben wir schon perfekte Überleitung gemacht. Hast du schon was gesehen von der vierteiligen Dokumentationsserie Who Killed WCW?
Leider immer noch nicht. Verdammt nochmal, das hast du mir letztens ja schon erzählt, ne? Dass du da schon rein, hast du schon ganz geguckt?
Ich hab's schon ganz geguckt, waren jetzt 4 Wochen, wo jeweils eine Folge kam. Die Folge geht, ich hätte jetzt gesagt, immer irgendwie so klassischerweise in den USA, das ist ja immer 40 Minuten, ne? 20 Minuten Werbung, 40 Minuten die Sendung, und das hat Spaß gemacht, ne? Also man hat nochmal so ein bisschen die Historie aufleben lassen, Eric Bischoff viel von gehört, Vince Russo, Kevin Nash, wer leider nicht damit dabei war, war Hulk Hogan zum Beispiel, was natürlich ich ganz auch spannend fand. Man hatte viele Leute, die jetzt nicht primär von der Wrestling-Seite kamen, sondern man hatte eben auch viele Leute, die damals eben für Turner Broadcast, für TNT, für TBS gearbeitet haben und die dann eben mal erzählt haben, so, naja, also wir wollten eigentlich gutes Fernsehen machen und auf einmal hatten wir hier so Wrestling, weil Ted Turner großer Wrestling-Fan war, und das fand ich eben sehr spannend. Also guckt's euch gerne mal an. Ich kann jetzt schon verraten, es wird nicht final geklärt, wer denn jetzt WCW getötet hat, denn am Ende wird dann nochmal abgefragt, ne, Booker T und Diamond Dallas Page, und jeder hatte natürlich dann jemand anderem auch so ein bisschen die Schuld gegeben. Bret Hart, so jedem die Schuld gegeben. Goldberg ist mit in der Dokumentation drin, und man durchlebt wirklich nochmal in diesen 4 Folgen so ein bisschen the rise and fall of WCW, und eben auch am Ende dann, ne, wäre fast die WCW noch gerettet worden. Eric Bischoff mit ein paar Business-Partnern wollte ja die WCW kaufen, aber auch das hat ja dann nicht geklappt. Warum, erfahrt ihr hier, und wenn Nico das geguckt hat, sprechen wir auch nochmal im Detail drüber. Was ich mir heute Morgen noch angeguckt habe, was mich heute Nacht endlich released wurde, ist die Dokumentation über WrestleMania 40. Denn ihr werdet es mitgekriegt haben, ursprünglich sollte da wohl mal Cody Rhodes gegen Roman Reigns antreten, und dann kam The Rock, und eigentlich sollte diese Dokumentation, wie das alles zustande kam, ja schon den Mittwoch nach WrestleMania, also vor 3 Monaten released werden. Heute Nacht ist sie endlich released worden. Ich weiß, dass ich gar nicht, wie sie heißt. Also wie Behind the Scenes, WrestleMania, bla bla bla. Ich habe es bei Twitter schon mal retweetet. Werdet ihr finden.
Ist es
Behind the Curtain oder sowas?
Ist es eine abgeschlossene Doku?
Ja, ja.
Oder ein Teil? Ja,
nee, ist eine Folge, eine Stunde ziemlich genau, wo es eben damit losgeht. Die ersten 2 Minuten wurden auch letzte Woche schon veröffentlicht, ne? Triple H im Privatflieger, wie er so ein bisschen erzählt. So sein Ziel, so das gibt's wie so ein GPS hat er es beschrieben, ne? Er sagte, es gibt das Ziel ein und das GPS, das ist sein Booking, das führt ihn dann eben zu diesem Ziel, und da wird so ein bisschen eben erklärt, The Rock und so weiter, wie kam es dazu, warum sollte auf einmal nicht mehr Cody Rhodes der Main Event sein, warum sollte auf einmal The Rock gegen Roman Reigns der Main Event sein, dann gab's ja diesen Fan-Backlash und so weiter und so weiter. Also auch relativ kurzweilig zu gucken, geht eine knappe Stunde, kann man sich mal anschauen. Dann ist natürlich jetzt den Spekulationen freien Lauf gegeben. Warum hat es 3 Monate gedauert, das jetzt zu veröffentlichen? War vielleicht ein The Rock nicht ganz so zufrieden mit dem Produkt, wie er dargestellt wurde, wie das geschnitten wurde, ne? Also The Rock erzählt auf jeden Fall sehr viel in dieser Dokumentation. Ich könnte mir vorstellen, dass ohne ihm da was böse worden, aber dass er natürlich hier auch jetzt als Board, hier Director of the Board und sowas, ne, im Aufsichtsrat, der jetzt da sitzt, natürlich auch großes Interesse daran hat, dass sein Ruf hier in Anführungszeichen hier geschützt wird, und dass natürlich auch zeitgleich WrestleMania 41, die ja jetzt nachdem WrestleMania 40 die größte WrestleMania aller Zeiten war, soll jetzt WrestleMania 41 die noch größere, größte WrestleMania aller Zeiten waren. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass gerade er hier nochmal die Hand drauf gehabt hat und gesagt hat, ah, da müssen wir noch mal ein bisschen was umschneiden, da müssen wir noch ein bisschen was umschneiden.
Ich würde sagen, wir versuchen mal die V1 ranzukommen. Ne? Wir haben ja da unsere Connections.
Vielleicht könnte der Hacker da was machen.
Vielleicht kann der Hacker uns den Rohschnitt besorgen, das wäre ganz geil.
Das wäre geil. Also schaut euch das auf jeden Fall auch mal an, Who Killed WCW, und eben, jetzt gucke ich mal eben schnell nach, wie es heißt, ich glaube Behind the Curtain, werdet ihr finden, einfach WrestleMania, einfach auf den WWE YouTube-Kanal gehen, und dann wird es euch da sicherlich angezeigt. Und dann jetzt gucke ich aber eben noch schneller, dass wir nur wichtige Sachen sagen. Genau, WrestleMania XL Behind the Curtain. Und wie gesagt, 1 Stunde, guckt euch das mal an. Und dann hören wir uns nämlich nächste Woche wieder. Das Money in the Bank Tippspiel würde ich am Samstagmittag online stellen. Denn wir haben hier noch SmackDown in der Nacht von Freitag auf Samstag. Es wird wahrscheinlich nichts mehr großartig passieren, aber vielleicht wissen wir zumindest die 3 Bloodline-Member, die mit dabei sind, und dann habt ihr eben von Samstagmittag bis Samstagabend 23.59 Uhr dran denken, ist ein Samstag-Pay-Per-View, also Samstagabend ist der Tipp-Abgabeschluss, und dann bleibt nur noch eine Frage zu stellen, Nico, wo wirst du morgen das Deutschlandspiel gucken?
Das werde ich hier lauschig zu Hause gucken. Fängt ja auch schon um 18 Uhr an diesmal. Und ja, mit ein paar Bierchen werde ich das hier, die Niederlage unserer deutschen Truppe begutachten. Ist natürlich ein spannendes Spiel, ne? Deutschland-Spanien. Spanien hier auch Favorit. Deutschland natürlich hier der Heimvorteil. Ne? Die haben hier den Spirit der Heimat, haben sie hier im Nacken. Dein Tipp, was sagst du?
Ich habe mal im Tippspiel ein 2-0 getippt für die Spanier. Hab aber auch schon gehört, ich glaube, unser Freund Kutzi hat es heute Morgen in die Gruppe geschrieben. Ne? Die deutsche Mannschaft probiert alles. Es gab Geheimtraining und es wurde sogar Benjamin Blümchen und Cherry Cherry Lady gespielt, damit die Journalisten nichts heimlich mitkriegen können vom Training. Also wenn man so weit geht, dann muss der Nagelsmann da ja eine gigantische Taktik rausholen.
Er spielt selbst mit.
Ich würde es nicht ausschließen. Vielleicht Rudi Völler. Wir haben damals, ich glaube, 38 Jahre ist es her, das letzte Mal ein Pflichtspiel bei einem Turnier gegen Spanien gewonnen. Rudi Völler 2 Tore gemacht, also 2-0, vielleicht auch 2-0 für Deutschland. Ich würde mich natürlich freuen, weil ich denke, wenn wir da weiterkommen, dann sind die Chancen sehr gut, dass wir am Ende Europameister werden. Ja. Aber die Spanier, verdammt starkes Turnier gespielt. Ich werde es tatsächlich nicht so richtig gucken können, weil ich bin morgen bei meinem letzten Volunteer-Einsatz und das Hamburg-Spiel ist ja um 21 Uhr. Das heißt, morgen ist ja Frankreich-Portugal hier in Hamburg. Mbappé und mein guter Freund CR7 wird natürlich auch einen ordentlichen Flitzer machen. Und dementsprechend ab 18 Uhr ist Einlass, das heißt, ich würde es wahrscheinlich irgendwie hier auf dem Handy oder auf dem iPad oder so gucken und hoffe mal, dass wir nicht zu schnell in Rückstand sind. Wenn ihr die Folge hier hört, vielleicht ist es auch schon durch. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sag tschüss, bis dann.
Es bleibt spannend. Ne? Und natürlich nicht vergessen zu tippen. Dennis hat schon gesagt, am Samstagnachmittag habt ihr die Möglichkeit, Money in the Bank zu tippen. Das wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf Money in the Bank. Ich freue mich auf NXT Heatwave und ich freue mich auf nächste Woche auf die neue Episode Reds. In diesem Sinne, lasst es derbst krachen. Bäm.
Zip.